Rainer, lies mal vor.
16. Kapitel, Teil 2.
29. September, nachts. Etwas vor 12 Uhr holten wir drei, Arthur, Quincy Morris und ich, den Professor ab. Es war auffallend, dass wir alle, wie nach Übereinkunft, schwarze Kleider angelegt hatten. Arthur trug allerdings ohnehin schwarz, weil er ja tiefe Trauer hatte. Wir beiden anderen aber hatten instinktiv die Farbe gewählt. Etwa um 2:30 Uhr kamen wir auf dem Friedhof und gingen darin spazieren, wobei wir uns allmählich aus Sehweite der Anwesenden entfernten. Als dann die Totengräber ihres Amtes gewaltet und der Aufseher, im Glauben, dass niemand mehr im Friedhof sei, das Tor geschlossen hatte, sahen wir hier freie Bahn vor uns. Van Helsing hatte heute nicht, wie gewöhnlich, seinen kleinen schwarzen Koffer, sondern ein längliches, ledernes Futteral, ähnlich einer Cricket-Tasche, dabei. Es hatte anscheinend ein beträchtliches Gewicht. Als wir allein waren und die letzten Schritte draußen auf der Straße hatten verhallen hören, folgten wir schweigend und wie auf Befehl dem Professor zum Grab. Er schloss auf und wir gingen hinein, die Tür hinter uns absperrend. Er nahm aus seiner Tasche die Laterne, die er anzündete, dann zwei Wachskerzen, die er, nachdem er ihre Enden erhitzt, auf anderen Särgen befestigte, um so zu seiner Arbeit Licht zu haben. Als wir dann den Deckel des Sarges abhoben, schauten wir gespannt hin und sahen, Arthur zitterte wie Espenlaub, dass der Leichnam in all seiner toten Schönheit darin lag. Aber die Liebe war in meinem Herzen erloschen. Ich hasste das unheimliche Wesen, das Lucys Gestalt, aber nicht ihre Seele besaß. Auch Arthurs Gesicht zeigte keine Spur von Mitleid, als er zu Van Helsing sagte,
»Ist das wirklich Lucys Leib? Oder nur ein Dämon, der ihre Gestalt angenommen?«
»Das ist ihr Leib, und doch wieder nicht. Warten Sie noch eine kleine Weile, und Sie werden sehen, wie sie war und wie sie ist.«
Es schien nur ein gespenstisches Abbild Lucys, was da vor uns lag. Die spitzen Zähne, der blutige, wollüstige Mund, das vollständig körperliche, natürliche Aussehen machte uns erschaudern. Es war, als hätte ein Teufel versucht, ihre Reinheit spöttisch nachzuäffen. Van Helsing begann in seiner gewohnten Geschäftsmäßigkeit den Inhalt seiner Tasche auszupacken und gebrauchsfertig bereitzulegen. Zuerst nahm er einen Lötkolben und etwas Lötmasse heraus, dann eine kleine Öllampe, die beim Anzünden Gas entwickelte, das mit heller, heißer, bläulicher Farbe brannte. Er stellte sie etwas abseits in einen Winkel der Gruft. Dann nahm er seine Operationsmesser, die er der Reihe nach hinlegte. Schließlich erschien ein runder Holzpfahl, etwa 3 Zoll dick und 3 Fuß lang. Eines der Enden war im Feuer gehärtet und lief in eine scharfe Spitze aus. Zugleich brachte er einen schweren Hammer hervor, wie man ihn im Haushalt zum Zerschlagen der Kohlenstücke im Keller benutzt. Auf mich wirken ja die Vorbereitungen eines Arztes für seine Tätigkeit anregend ein. Arthur und Quincy erschienen aber eher darüber konsterniert zu sein. Immerhin behielten sie ihre Fassung und verharrten in schweigender Spannung. Als alle Vorbereitungen getroffen waren, hob Van Helsing an.
»Ehe wir beginnen, lassen Sie sich erst einiges erklären. Das, was ich tue, entspricht den Erfahrungen und dem Wissen der Alten und derer, die sich mit dem Studium der Untoten befasst haben. Wenn jemand ein solcher wird, so trifft ihn mit dieser Veränderung zugleich der Fluch der Unsterblichkeit. Er kann nicht sterben, sondern muss Jahrhundert um Jahrhundert wandeln, immer neue Opfer suchen und so die Übel der Welt ins Ungemessene vermehren. Denn alle, die als Opfer eines Untoten fallen, werden selbst Untote und gehen auf neue Beute aus. So weitet sich der unheimliche Kreis immer mehr, wie ein ins Wasser geworfener Stein immer größere Wellenringe hervorruft. Wenn ich Sie, Arthur, Lucy vor ihrem Tode hätte küssen lassen
oder wenn sie heute Nacht ihrem lockenden Ruf gefolgt wären, dann hätten sie nach ihrem Tode das werden müssen, was man im östlichen Europa Nosferatu nennt, und immer mehr Opfer zu Untoten gemacht, um die Welt mit Grausen zu erfüllen. Die Tätigkeit der unglücklichen Lucy hat soeben begonnen. Diese Kinderchen, deren Blut sie trank, sind noch nicht allzu übel dran. Wenn sie aber, die Untote, noch länger ihr Unwesen treiben kann, verlieren die Kleinen immer mehr Blut und kommen bei der Macht, die sie über sie besitzt, immer wieder zu ihr. So würde sie ihnen mit ihrem gierigen Mund nach und nach alles Blut entziehen. Wenn sie nun aber endgültig stirbt, dann ist der Zauber gebrochen. Die Wunden an den kleinen Kehlen verschwinden, die Kinder kehren zu ihren fröhlichen Spielen zurück und vergessen all das, was ihnen geschehen. Das Beste von allem aber ist, dass, wenn wir diese Untote zu wirklicher Grabesruhe gebracht haben, die Seele Lucys, die wir so liebten, wieder frei wird. Anstatt nächtlicherweise Fluch und Elend zu verbreiten und immer tiefer zu sinken, wird sie ihren Platz unter den Engeln einnehmen. Sie wird die Hand segnen, die den Streich führt, der sie frei macht. Ich bin dazu bereit. Aber ist keiner unter uns, der dazu ein besseres Recht hat? Wird es keine Freude für ihn sein, in stiller Nacht, wenn ihn der Schlaf flieht, denken zu können? Es war meine Hand, die ihr den Weg zu den Sternen geöffnet. Es war die Hand dessen, der sie am meisten geliebt. Die Hand, die sie von allen am liebsten selbst gewählt hätte, um ihr den Liebesdienst zu erweisen. Ist kein solcher unter uns?
Wir blickten alle auf Arthur. Er begriff, wie wir, dass seine Hand es sein sollte, die in unendlicher Güte das tun sollte, was ihr Andenken zu einem Geweihten statt zu einem Verfluchten machen sollte. Er trat heran und sagte mutig, obgleich seine Hände bebten, an sein Gesicht weiß wie Schnee war:
»Lieber Professor, aus dem tiefsten Grunde meines gebrochenen Herzens danke ich Ihnen. Sagen Sie mir, was ich tun soll, und ich werde nicht zurückbeben.«
Von Helsing legte ihm die Hand auf die Schulter und sprach:
»Mein lieber Freund, nur einen Augenblick Mut und alles ist vorüber. Dieser Pfahl muss ihr durch das Herz getrieben werden. Es wird etwas Furchtbares werden, darüber wollen wir uns nicht täuschen. Es wird nur kurze Zeit währen. Ihre Freude aber wird dann größer sein als das erlittene Leid. Wenn Sie aus diesem unheimlichen Grab wieder herauskommen, wird es Ihnen sein, als atmeten Sie Himmelsluft. Aber Sie dürfen nicht zögern, wenn Sie einmal begonnen haben. Denken Sie daran, dass wir, Ihre Freunde, bei Ihnen sind und die ganze Zeit für Sie beten werden.«
»Vorwärts«, sagte Arthur heiser. »Sagen Sie mir, was ich tun soll.«
»Nehmen Sie diesen Pfahl in Ihre linke, die Spitze über dem Herzen der Leiche. In die rechte nehmen Sie den Hammer. Dann, wenn wir mit dem Totengebet beginnen, ich werde es lesen, ich habe das Buch hier, und die anderen werden respondieren, dann schlagen Sie in Gottes Namen zu, dass die, die wir lieben, gerettet werde und dass sie fürderhin keine Untote mehr sei.«
Arthur ergriff den Pfahl und den Hammer, und da er fest entschlossen war, zitterten sie nicht in seinen Händen. Von Helsing schlug sein Messbuch auf und begann zu lesen, während Quincy und ich ihm respondierten, so gut wir es konnten. Arthur richtete die Spitze auf das Herz des Leichnams. Ich konnte genau ihren Eindruck in dem weißen Fleisch erkennen. Dann schlug er mit aller Kraft zu.
Das Wesen im Sarg krümmte sich zusammen. Scheußlicher, blutiger Schaum trat auf seine geöffneten roten Lippen. Der Körper wand sich, er zitterte und zuckte in wilden Krämpfen. Die scharfen weißen Zähne klappten zusammen und durchschnitten die Lippen, die sich mit blutigem Speichel bedeckten. Aber Arthur wich nicht. Er glich einem Standbild des Gottes Thor, wieso sein unfehlbarer Arm sich hob und niederfiel, den gnadenbringenden Pfahl immer weiter hineintreibend. Das Blut quoll aus ihrem durchbohrten Herzen und spritzte weit herum. Auf seinem Angesicht leuchteten unerschütterliche Entschlossenheit und Pflichtbewusstsein.
Sein Anblick gab auch uns wieder Mut und unsere Stimmen klangen lauter durch das Grabgewölbe. Dann ließen plötzlich die krampfartigen Bewegungen des Leichnams nach, die Zähne schlugen nicht mehr zusammen und das Zucken des Gesichts hörte auf. Schließlich lag er still. Das Entsetzliche war vorüber. Der Hammer fiel aus Arthurs Hand. Er schwankte und wäre gefallen, wenn wir ihn nicht gehalten hätten. Große Schweißtropfen standen auf seiner Stirn und sein Atem kam in röchelnden Stößen aus der Brust. Es war in der Tat eine grauenvolle Aufgabe für ihn gewesen. Nur rein menschliche Erwägungen hätten ihn sicher nicht dazu vermocht, sie durchzuführen. Einige Minuten waren wir so mit ihm beschäftigt, dass wir keine Zeit fanden, nach dem Sarg zu sehen. Als wir nun hinzutraten, flog ein Raunen größter Überraschung von einem zum anderen. Unser Erstaunen war so groß, dass Arthur sich vom Boden erhob, wo er gesessen, und näher herantrat. Da brach ein frohes, seltsames Leuchten durch das tiefe Entsetzen, das seine Züge verfinstert hatte. Dort im Sarg lag nun nicht mehr das unheimliche Wesen, das wir so gefürchtet und gehasst hatten, dass jeder von uns das Werk seiner Vernichtung nur ungern dem am meisten dazu Berechtigten überließ, sondern da lag Lucy, wie wir sie im Leben gekannt, das Gesicht verklärt von überirdischer Schönheit und Reinheit. Es trug ja allerdings auch, wie im Leben, die Spuren der Krankheit, des Leides und der Verwüstung. Aber auch diese Spuren waren uns teuer, denn sie bewiesen, dass wir hier wirklich Lucy vor uns hatten. Alle fühlten wir, dass diese heilige Stille, die über dem abgezehrten Gesichtchen und dem ganzen Leichnam lag wie Sonnenschein, nur ein Zeichen und irdisches Symbol des Gottesfrieden war, in den sie nun für immer eingegangen war. Von Helsing trat leise hinzu und sagte, indem er seine Hand auf Arthurs Schulter legte,
»Nun, mein lieber Freund, können Sie mir jetzt verzeihen?«
Als dieser des alten Professors Hand ergriff, kam erst die Reaktion auf all das Furchtbare. Er zog die Hand des treuen Freundes an die Lippen, küsste sie und sagte dann tief gerührt, »Vergeben! Gott segne Sie dafür, dass Sie meiner lieben Braut Ihre Seele und mir den Frieden wiedergegeben haben.« Er legte seinen Arm um des Professors Schulter und weinte lange leise vor sich hin, während wir schweigend und tief ergriffen standen. Als er sein Haupt wieder erhob, sagte von Helsing milde,
»Nun können Sie sie küssen. Küssen Sie die toten Lippen, so viel Sie wollen. So viel Sie wollen würde, wenn Sie noch wollen könnte. Denn sie ist jetzt kein grinsender Teufel mehr, nicht mehr das unheimliche Gespenst für alle Ewigkeit. Nicht länger mehr ist sie des Teufels Untote. Sie ist jetzt in Gott gestorben und ihre reine Seele ist bei ihm.«
Arthur beugte sich über die Tote und küsste sie inbrünstig. Dann schickten wir ihn und Quincy aus der Gruft. Der Professor und ich sägten noch die Spitze des Pfahles ab und ließen das Übrige im Körper stecken. Dann schnitten wir das Haupt ab und füllten den Mund mit Knoblauch. Schließlich verlöteten wir den Zinnsarg, schraubten den Deckel auf und entfernten uns, nachdem wir alle unsere Sachen zusammengepackt. Der Professor schloss die Tür ab und übergab Arthur den Schlüssel. Draußen leuchtete die Sonne, die Vöglein sangen und die ganze Natur schien auf einen froheren Ton gestimmt. Freude, Friede und Fröhlichkeit zog in unsere Herzen ein, denn wir hatten das uns gesteckte Ziel erreicht. Nur mehr wie ein dünner Schleier lag das vergangene Leid über uns. Ehe wir uns zum Fortgehen anschickten, sagte von Helsing,
»Nun, liebe Freunde, ein Schritt zur Vollendung unseres Werkes ist getan, und zwar der, der uns am wehesten tat. Aber es bleibt uns noch eine weit schwierigere Aufgabe, den Urheber all dieses Leides ausfindig zu machen und ihn zu vernichten. Ich habe schon Spuren, denen wir folgen können, aber Wie gesagt, es ist eine schwierige Aufgabe und langwierig. Gefahr und Schrecken liegen noch auf unserem Weg. Wollen Sie mir behilflich sein? Wir haben alle Glauben gelernt, nicht wahr? Und da dies so ist, sehen wir da nicht unsere Pflicht sonnenklar vor uns liegen? Ja. Wollen wir uns nicht versprechen, zusammen auszuhalten bis zum Äußersten?
Wir legten einer nach dem anderen unsere Rechte in die seine, und der Bund war geschlossen. Dann sagte der Professor, als wir weggingen,
»Übermorgen Abend werden wir zusammenkommen und um 7 Uhr bei Freund John speisen. Ich werde noch 2 andere mitbringen, 2, die Sie bis heute noch nicht kennen. Ich werde Ihnen dann unser ganzes Werk klarlegen und meine Pläne entwickeln. Freund John, Sie kommen heute schon mit mir, denn ich habe vieles dazu vorzubereiten und Sie sollen mir helfen. Heute Abend fahre ich nach Amsterdam, werde aber morgen Abend wieder zurück sein. Dann beginnt die große Suche. Zuerst aber möchte ich noch einiges sagen, damit Sie wissen, was wir zu tun und was wir zu fürchten haben. Dann wollen wir einer dem anderen unser Versprechen erneuern, denn es stehen uns schreckliche Dinge bevor. Nun, da wir einmal den Fuß auf das Grabscheit gesetzt haben, dürfen wir nicht mehr zurück.«